HR Info, der Tag in Hessen.
Hallo, ich bin Gabi Beck. Hat schon ziemlich gut getan, der Regen, der vielerorts in Hessen heute Nacht runtergekommen ist, oder? Aber trotzdem nur der Tropfen auf den heißen Stein. Denn so wirklich viel kommt da nicht im Grundwasser an. Vieles fließt an der Oberfläche ab und auch im Rhein haben sich die Wasserstände dadurch erstmal nur auf einem niedrigen Niveau stabilisiert, sagt uns das Wasserschifffahrtsamt. Probleme bleiben hier also zum Beispiel bei der Frachtschifffahrt. Genauso sieht es in den Kommunen in Hessen aus. Da haben viele schon einige Regeln erlassen, um Wasser zu sparen. HR-Info-Reporterin Sandra Winzer hat sich schlau gemacht. Was darf man in Hessen noch und was nicht?
Im Grunde, was man darf und sogar sollte, die Wassernutzung runterfahren. Also da gibt es in vielen Kommunen meist erst einen Appell, eine Empfehlung, zum Beispiel den Garten nicht zu wässern, keine Pools zu befüllen. In Königstein im Taunus fährt die Feuerwehr mit Lautsprechern durch die Straßen. Achtung, Achtung, der Wassernotstand steht unmittelbar bevor und vielerorts dürfen wir kein Wasser mehr aus Bächen und Seen entnehmen. Und danach kann der Trinkwassernotstand ausgerufen werden, wirklich, wenn die Versorgung der Bevölkerung mit Leitungswasser nicht sichergestellt werden kann. Das ist jetzt zum Beispiel aktuell in Gräfenwiesbach im Hochtaunuskreis der Fall und in Schmitten im Taunus. Und da steht wirklich die Wasserampel auf Rot. Hier darf man nicht mehr bewässern, auch kein Waschen von Autos, kein Berieseln von Baustellen, kein Befüllen von Teichen und so weiter. Und wenn das so ist, da gibt es dann auch Kontrollen und es kann Bußgelder von bis zu 5.000 Euro geben.
Was könnten die Kommunen sonst noch tun, außer vielleicht Strafen zu verhängen, Verbote auszusprechen, das haben wir jetzt alles schon gehört, damit sie dem Wassernotstand möglicherweise entgegenwirken könnten?
Naja, man versucht schon aufzurüsten quasi durch Hochbehälter zum Beispiel. Das sind ja große Wasserspeicher. Die werden allerdings nicht von heute auf morgen gebaut. Also da müssen die Städte mit Wasserversorgern zusammenarbeiten. Und die Kommunen, die sagen auch, Problem ist einfach, dass in Trockenperioden der tägliche Verbrauch pro Kopf steigt. Also wenn da jetzt jeder plötzlich eben Pools befüllt oder den Rasen sprengt, dann wird's eben eng. Es darf eben nichts hinzukommen.
Also gibt es praktisch schon an vielen Orten Angst ums Wasser, dass es auch ausreichen könnte, ist irgendwie paradox. In manchen Gegenden hat es ja sehr viel geregnet. Im Mai ist zum Beispiel der Edersee noch randvoll gewesen und dann trotzdem dieses Defizit im Grundwasser.
Ja, also die Oberböden, sagt das Hessische Landesamt für Naturschutz, die sind zwar einigermaßen gesättigt, aber es gibt einen Trend. Also die Grundwasserneubildung, die geht seit 2003 schon zurück. Und 2018 war ja quasi das Trockenjahr. Das wirkt offenbar immer noch nach, zeigt die aktuelle Bilanz. Auch bei uns in Hessen ist die Wasserversorgung eben nicht selbstverständlich. Also wir sind zum einen auf die Winter angewiesen und die Niederschläge, aber eben auch darauf, dass wir Menschen sorgsam mit dem Wasser umgehen. Und richtig erholen kann sich der Grundwasserspeicher in Hessen vermutlich erst wieder im nächsten hydrologischen Winterhalbjahr, also ab Ende des Jahres dann.
Also, dann hoffen wir mal auf das Winterhalbjahr. Sandra Winzer hat uns informiert, wenn die Trockenheit an die Wasserressourcen geht, was wir tun können und was Kommunen tun. Ja, und wenn das lebenswichtige Nass, also das Wasser, knapp wird, dann kann es auch zum Streit kommen. Das zeigt zum Beispiel ein Konflikt mitten in Hessen. Auf der einen Seite stehen da die Kommunen Brachtal und Bierstein mit zusammen 11.000 Einwohnern im südlichen Vogelsberg. Auf der anderen Hessens größte Stadt, nämlich Frankfurt mit 765.000 Einwohnern. Die Metropole brauchte Trinkwasser natürlich in rauen Mengen und angeliefert wird das seit rund 60 Jahren unter anderem aus Brachtal und Bierstein im Vogelsberg. Jetzt regt sich dagegen aber Widerstand. Der Klimawandel schade der Natur schon genug. Da könne man das wertvolle Grundwasser nicht einfach weiter nach Frankfurt liefern, um es da zum Beispiel in die Toilette runterzuspülen. Oliver Günther stellt uns die Position der beiden Vogelsberg-Gemeinden dar.
Fürst Isenburg empfängt uns auf Schloss Bierstein in Poloshirt und kurzer Lederhose. Seit 500 Jahren ist seine Familie Eigentümer des Besitzes, Schloss und Wald rund um Bierstein. Der Fürst sagt, auch der Wasserkonflikt mit der Stadt Frankfurt habe eine lange Geschichte, etwa 150 Jahre. Damals schon habe die Stadt Frankfurt angefangen, Grundstücke in Bierstein aufzukaufen, um das Wasser aus den Feuchtgebieten nach Frankfurt zu leiten. Seither herrsche im Vogelsberg tiefes Misstrauen gegen Frankfurter.
Wenn jemand im Anzug und Krawatte hier nach Bierstein kommt, dann ist automatisch ein Vorbehalt da. weil man einfach aus der Vergangenheit mit solchen Beispielen wie der Wasserentnahme schlechte Erfahrungen gemacht hat. Der nimmt uns was weg. Der kommt nur hierher, weil er von uns was will.
Frankfurt, das ist in Bierstein auch der Wasserverband Kinzig, in dem Frankfurt das größte Mitglied ist. Zuletzt hat der Wasserverband beim Regierungspräsidium in Darmstadt beantragt, auch in den nächsten 30 Jahren weiter Wasser für Frankfurt zu fördern, sogar noch mehr als bislang. Der Fürst ist dagegen, das schade der Natur. Wasserverband und Behörde erwidern, bei der Wasserförderung werde sehr genau auf die ökologischen Folgen geachtet. Den Fürst aber überzeugt das nicht, zumal der Wasserexport auch die wirtschaftlichen Interessen seiner Familie beeinträchtigt. Ihr Wald leide unter Wassermangel, das eigene Wasserkraftwerk zur Stromerzeugung erzeugt nur noch ein Drittel so viel Energie wie früher. Aber mit seinen Argumenten stoße er auf taube Ohren.
Ja, aber man erreicht ja niemanden mit unseren Themen, die wir hier haben.
Auch Tanja Eurich ist gegen den Wasserexport nach Frankfurt. Sie ist hier in der Region aufgewachsen, hat zwischenzeitlich auch in Frankfurt gelebt. Tanja Eurich geht es um nicht weniger als um ihre Heimat. Und sie ärgert sich, Frankfurt unternehme zu wenig, um Wasser aus dem Vogelsberg zu sparen.
Dass sie ihre eigene Gewinnung von Wasser erhöhen und es nicht einfach über die Fernleitung, die ja hier schon liegt, aus dem Vogelsberg weiterziehen.
Schließlich Wolfram Zimmer. Zimmer ist seit 2017 Bürgermeister der Gemeinde Prachtal, wenige Autominuten von Bierstein entfernt. Auch Zimmer meint, wir werden hier übergangen. Und der Bürgermeister schimpft auch auf die Landespolitik. Sein Eindruck, der Ballungsraum bekommt immer Vorfahrt, die Interessen des ländlichen Raumes müssen dahinter zurückstehen. Zimmer vermisst zumindest mal einen Ausgleich für die Ressourcen, die die ländliche Region der Großstadt bereitstelle.
Dass man sagt, die Transferleistung, die die Kommune Prachtal liefert, in Form von der Bereitstellung von Wasser, in Bereitstellung von Frischluftschneisen, in Bereitstellung von Naherholungsgebiet, ist uns als Land wichtig zu fördern, dass der ländliche Raum erhalten bleibt. Und da fehlen mir die Signale.
Zimmer vermutet, der Grund seien Wählerstimmen. Ein paar Landgemeinden gegen eine Großstadt, keine Chance.
Der Politiker denkt, 5.000, 6.000 sind 11.000, 12.000 sind 23.000, oh, 100.000, 140.000, ja. Ist das, was wir als Gesellschaftsmodell haben wollen? Ist das?
Ziemlich viel Grundsätzliches hinter einem vermeintlich lokalen Wasserkonflikt.
Ein Streit ums Wasser, ländlicher Raum gegen Ballungsraum, der möglicherweise auch ein Streit um Wählerstimmen sein könnte. Das hat hr-Info-Reporter Oliver Günther im Vogelsberg gehört bei seinen Recherchen zum Wasserstreit zwischen dem Vogelsberg und Frankfurt. Riesige Server und Platz für Computer, das soll das Rechenzentrum bieten, das auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Hanau entstehen soll. Ehrgeizig sagt die Stadt, es soll Europas größtes Rechenzentrum werden. Mit der Übergabe des Areals im Stadtteil Großauheim ist nun der Startschuss erfolgt. Bis Ende 25 soll das erste von insgesamt 8 Modulen des Mega-Rechenzentrums den Betrieb aufnehmen. Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Aus der Sicht von Projektleiter Semir Selçukoğlu ist der Standort im Osten des Großraums Frankfurt ideal.
Wir sind hier nicht weit entfernt von den wichtigsten Internetknotenpunkten. Das ist zum einen der DKIX 6, der von hier aus relativ gut zu erreichen ist. Also die kurze Distanz berücksichtigen hier sogenannte Latenzzeiten, die für uns wichtig sind. Im weiteren Verlauf die Kombination mit der verfügbaren Strommenge.
Im Datengeschäft geht es um Bruchteile von Sekunden. Deshalb ist die Nähe zum Frankfurter Internetknoten ein klarer Standortvorteil. Und Strom wird in naher Zukunft direkt auf dem Kasernengelände erzeugt. Gleich neben dem Datencenter wollen die Hanauer Stadtwerke und der Frankfurter Energieversorger Mainova ein Blockheizkraftwerk bauen. Im künftigen Datencenter wird nicht nur die Rechenleistung riesig sein, sondern auch der Energieverbrauch. Trotzdem soll das Großprojekt in die Zeit passen, also nachhaltig sein. Dazu hat sich der Immobilienentwickler in einer Vereinbarung mit der Stadt Hanau bekannt. Aus Überzeugung, sagt Projektleiter Selçukoğlu.
Grundsätzlich haben wir uns dazu verpflichtet, das komplette Areal mit 100% regenerativ erzeugten Strom zu versorgen, auch dort gerne in der regionalen Komponente. Wir haben hier einen gewissen Radius definiert mit der Stadt Hanau, das ist auch in der Nachhaltigkeitsvereinbarung zu finden und würden uns sehr freuen, wenn wir dort auch diesen Strom beziehen können.
Ökostrom wird bald in der direkten Nachbarschaft erzeugt werden. Auf einer Freifläche des Kasernengeländes ist eine große Photovoltaikanlage geplant. Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski ist überzeugt, dass das Mega-Rechenzentrum dazu beitragen wird, die wirtschaftliche Zukunft der Stadt zu sichern.
Zunächst mal ist es so, dass die Nachfrage besteht. Die Zukunft wird auch in den Ballungsräumen dadurch bestimmt, ob diese Rechenzentrumsleistungen zur Verfügung gestellt werden können. Überall dort, wo Ballungsräume das nicht schaffen, werden sie einen großen Standortnachteil haben.
Im Mega-Rechenzentrum, in dem Firmen gegen Miete ihre Rechner aufstellen können, wird ein bisschen mehr Datenvolumen durchrauschen als das von ein paar E-Mails. Die letzte Ausbaustufe umfasst 8 riesige Servergaragen, wird aber erst in 10 Jahren abgeschlossen sein. Der Abriss der alten Kaserne soll in den nächsten Wochen beginnen.
Das Kasernenareal in Hanau wurde heute übergeben. Bis Ende 2025 soll hier Europas größtes Rechenzentrum entstehen, hat uns Wolfgang Hetfleisch erklärt. Über 170 Konzerte veranstaltet das Rheingau Musikfestival. In diesem Jahr geht es noch bis zum 3. September übrigens. Und die Künstler, die hier auftreten, die haben oft ganz unterschiedliche Wünsche oder vielleicht auch ein paar Eigenheiten. Im Rheingau Musikfestival gibt es dafür Künstlerbetreuer, die sozusagen den Künstlern den Rücken frei halten. Birgitta Söhling hat einen der Künstlerbetreuer bei der Arbeit beobachtet.
Der Pianist Jan Liszewski ist gerade am Frankfurter Flughafen gelandet. Hier wartet Robert Wolf auf ihn. Der 31-Jährige ist Künstlerbetreuer beim Rheingau Musikfestival. Die beiden kennen sich seit Jahren. Manchmal bringt der junge Star-Pianist sogar eine Kleinigkeit für ihn mit. Schokolade etwa. Es ist ein ungewöhnlicher Job, lange Arbeitstage, selten planbar, viel warten. Ich habe gern mit Menschen zu tun, die freundlich und verständnisvoll sind und versuche selber auch so zu sein. Ob er wohl einen Ventilator bekommen kann, damit es bei der Probe nicht zu warm wird? Robert Wolf gibt den Wunsch des Pianisten noch vom Auto aus durch. Bei der Ankunft im Konzertsaal steht das Gerät schon bereit. Als Künstlerbetreuer ist er weit mehr als nur Fahrer. Er hat gern mit Menschen zu tun, das merkt man ihm an.
Jeder ist anders, jeder hat seine eigenen Macken positiv gesehen und ist immer interessant. Man tut, was man kann. Wir versuchen hier die gute Seele zu sein, dass jeder glücklich ist.
Solange das Festival läuft, kennt Robert Wolf kaum ein Privatleben. Der Tag beginnt, sobald die ersten Flugzeuge landen, und endet spät nach dem Konzert. Vom Flughafen zum Hotel zur Spielstätte ist er viel auf Achse, bis zu 20.000 Kilometer pro Saison. Jeder Tag birgt neue Herausforderungen.
Dieses Jahr passiert, Gepäck kommt zu spät, Gepäck kommt gar nicht. Hatten wir bei einer Gruppe, die haben dann in kurzer Hose gespielt.
Es gibt sie schon, die zickigen Diven unter den Künstlern, verrät Robert Wolf. Haarspray vergessen oder plötzlich Kopfschmerzen? Der Künstlerbetreuer treibt alles auf, was nötig ist. Seine Kollegin Regina Reiter sitzt sogar neben Jan Liszewski auf dem Podium und blättert die Noten um. Die Künstlerbetreuerin hat selbst ein Instrument studiert und kann Partituren lesen.
Es ist ein oft unterschätzter Job, weil man doch eine große Verantwortung trägt. Also wenn es schief geht, hinterlässt es auf jeden Fall immer einen bleibenden Eindruck. Aber ich mag das sehr gerne, irgendwie da so mit dabei zu sein und finde das immer sehr spannend.
Ohne sie geht gar nichts. Die Künstlerbetreuer wirken im Verborgenen und sind doch unabkömmlich. Birgitta Söhling hat sie beim Rheingau Musikfestival begleitet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.